Ja, wir glauben an einen Gott, der größer ist und den wir nicht fassen können, der größer ist als unsere Vorstellung. Und gleichzeitig erleben wir im Alltag, in unserer Wirklichkeit, auch immer wieder Phasen von dramatischer Veränderung, von Umbrüchen und manchmal Phasen des Wachstums und Phasen auch des Rückgangs. Und so befinden wir uns gerade als Gemeinschaftsbewegung, als Kirche in Deutschland, man könnte das noch weiter fassen, auch in Europa, in einer Zeit des großen Umbruchs. Ich arbeite in Gnadau ehrenamtlich mit im Bereich von Weitblick. Das ist die Gruppe, die sich beschäftigt mit Neuaufbrüchen in der Gemeinschaftsbewegung. Und wir beraten im Moment ungefähr 50 bis 60 Neuaufbrüche und Gründungen innerhalb der Gemeinschaftsbewegung. Ich glaube, es gibt keinen Verband, christlichen Verband in Deutschland, wo es zwischen 50 und 60 Neugründungen und Aufbrüche gibt. Das ist sensationell. Gleichzeitig gibt es sicherlich die gleiche Anzahl an Gemeinschaften, die dabei sind zu schließen oder sich zusammenzulegen. Auch das gibt es. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, dass auf der einen Seite ein Aufbruch gelingt und auf der anderen Seite auch ein guter Rückbau gelingen muss. Ich habe Westfalen, einen Gemeinschaftsverband beraten, der sich keine Verbandsleitung mehr leisten kann. Also so eine Stelle wie Michael Stahl, und wo wir wirklich in einem schwierigen, langen Prozess umbauen mussten. Und uns gefragt haben, wie kann die Arbeit mit ungefähr 20 Gemeinschaften noch so weitergehen und wie kann man das gut gestalten. Und in diesen Zeiten leben wir und als Christen sollten wir diese Zeiten auch bejahen. Das sind manchmal schwierige Prozesse, denen wir uns stellen. Aber das ist auch nicht neu. Und solche Zeiten gab es auch im Volk Israel. Zeiten des Umbruchs, Zeiten des Aufbruchs, Zeiten des Neuanfangs. Und ich möchte euch hineinnehmen in eine Geschichte, die Sie vielleicht recht ungewöhnlich empfinden, wenn ich die Ihnen jetzt vorstelle und vorlese. Unter der Überschrift Aufbruch in ein neues Land vom Umgang mit dem Unbekannten. Und zwar die Geschichte aus dem 4. Buch Mose, wo Mose die Kundschafter ausgesendet hat, manche kennen die Geschichte, in das verheißene Land. Also Israel ist durch die Wüste gezogen, kam von Ägypten aus der Knechtschaft, wandert, irrt umher in der Wüste und nun ist die Frage, was erwartet uns im verheißenen Land? Und dann sagt Mose, ich schicke die Kundschafter aus und die sollen mal gucken, was uns dort erwartet. Und dann wählt er aus allen Stämmen Menschen aus und sendet sie und dann kommen die zurück. Und aus diesem Text lese ich euch vor, 4. Mose 13, die Verse 25 bis 14, 9. Es ist ein etwas längerer Text. Nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesh, und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandtet. Es fließen wirklich Milch und Honig darin, und dies sind seine Früchte. Die zeigen ihnen so Früchte, die so riesig groß sind, die Weintrauben, wie sie noch nie gesehen haben. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnten die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnten auf dem Gebirge, und die Kanaaniter aber wohnten am Meer und am Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte, und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihnen hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sehen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte über die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und Kinder ein Raub werden? Ist's nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zu dem anderen: Lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Das Land, das wir durchzogen hatten, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, das uns erleuchtet und das uns immer wieder neu anzündet und ansteckt und uns nach vorne weist in das Land, das du für uns bereithältst. Danke, dass du zu uns sprichst. Amen. Aufbruch in ein neues Land, vom Umgang mit dem Unbekannten. Liebe Geschwister, manche Geschichten bleiben uns im Gedächtnis haften, weil sie eine Art Grunderfahrung unseres Lebens ansprechen. Diese Erzählung von den Kundschaftern, die in das gelobte Land geschickt werden und dann von dem berichten, was sie gesehen haben, ist so eine Geschichte. Wer kennt so etwas nicht, vor einem Neuanfang zu stehen? Wir sind alle irgendwo schon mal vor einem Neuanfang gestanden und vor einem einzigartigen und merkwürdigen Hin und Her der Gefühle. Auf der einen Seite ist da bei uns dann die Sehnsucht nach einem Aufbruch, einem Neubeginn. Man möchte das Alte hinter sich lassen. Und auf der anderen Seite, da ist eine gewisse Unsicherheit da im Blick auf dieses Neue. Man möchte das Alte hinter sich lassen, die ewige Routine. Man möchte manchmal auch Menschen hinter sich lassen, wo man sagt, jetzt reicht es uns. Die immer gleichen Niederlagen. Wer kennt das nicht auch aus unseren Gemeinden? Man möchte aufbrechen, es müsste doch auch noch anders gehen, als es bei uns geht. Wir wollen wachsen, wir wollen doch neue Menschen erreichen, wir wollen doch Schwung in die Gemeinde bringen. Aber dann ist da immer auch eine gewisse Unsicherheit, wie soll das werden? Das Neue und Unbekannte ist eben unbekannt. Und die Beharrungskräfte des Vertrauten, die auch nach einem Ziehen und einem Festhalten möchten, sind ja auch da. Und dann gibt es Leute in der Gemeinde, die sagen, wir wollen aufbrechen zu was Neuem. Und die anderen sagen, ja, da weiß man aber noch nicht, was man hat davon. Lasst uns lieber bei dem Bewährten bleiben. Beim Alten wusste man, woran man war. Das Alte Beständige verleiht uns Sicherheit. Man hat gelernt, sich zu arrangieren. Und wir wissen ja als Christen, Gott ist treu, der wird schon zu uns stehen. Und so wird manchmal aus Treue Trott. Und wir machen immer dasselbe, wie wir es immer gemacht haben. Ohne zu fragen, hat Gott vielleicht für uns etwas anderes vor? Gibt es vielleicht auch für uns verheißenes Land, zu dem wir aufbrechen können? Wir Menschen wollen Dauer, Beständigkeit. Und Gott möchte dauerhafte Verwandlung. Der Mensch will Heimat. Gott ruft aus der Heimat in ein neues Land. Gemeinde will sich an einem Ort dauerhaft verwurzeln. Gott möchte aber, dass wir immer wieder neue Antworten für die Menschen finden, mit denen wir zu tun haben. Unsere Gesellschaft verwandelt sich rasant und die Menschen heute sind anders als vor 20 Jahren und brauchen in vielem auch andere Antworten. Denn es sind seine Menschen, die Gott liebt, aber die heute nicht mehr so einfach den Weg in die Gemeinschaft, in die Kirche, in unsere Gemeinden finden. Und wenn Menschen erst einmal völlig ohne religiöse Bindung aufgewachsen sind, fällt es vielen noch viel schwerer, überhaupt wieder sich aufzumachen in so etwas wie Gemeinde oder Gemeinschaft. Ein anderes Wort für Verwandlung ist Erneuerung. Gott will unser Leben und das Leben der Gemeinde immer wieder erneuern. Es soll wieder jung und neu werden. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen, Menschen das Leben und volle Genüge zu geben. Johannes 10, Vers 10. Allerdings ist sein Kommen auch mit einer gewissen Abgrenzung verbunden. Im ersten Johannesbrief heißt es, dazu ist Jesus Christus in die Welt gekommen, dass er die Werke des Bösen zerstöre. Das eine, das Neue mit Jesus gibt es nicht ohne die Aufgabe des Alten. Kein Neuanfang, keine Erneuerung ohne das Zurücklassen des Alten. Das Volk Gottes, Israel, ist aufgebrochen aus einer Knechtschaft, aus dem, was sie gefangen hielt. Aber es war noch weit davon entfernt, anzukommen und in einem neuen Land zu sein. Genau dieses Dazwischenhängen, das ist ja oft das Problem. Man möchte das Alte hinter sich lassen, man weiß aber noch nicht, was auf einen zukommt. Zurück zu unserer Geschichte. Nun liegt das neue Land vor Ihnen, das gelobte Land. Das Land, das Gott Ihnen zum neuen Heimat bestimmt hat. Ein Land, von dem er Ihnen gesagt hat, dass darin Milch und Honig fließen werden. Milch und Honig, das darf man jetzt nicht wörtlich verstehen, sondern das ist im Orient ein Bild für überfließende Fruchtbarkeit, Luxus. Es gab eben noch keine Süßigkeiten, die Süßigkeiten waren Honig. Das war das einzige Süßungsmittel, das es damals gab. Milch, das diente für die Aufzucht der Tiere und was übrig blieb, das hat man dann zu Butter geschlagen oder als Milch getrunken. All das war Luxus. Nach wochenlangem Marsch, jahrelangem Marsch durch die unfruchtbare, lebensbedrohliche Wüste, können wir uns vorstellen, wie gespannt nun das Volk war auf die Botschaft der Kundschafter. Ist das Land wirklich so toll, in das wir jetzt ziehen? Die Geschichte ist so greifbar erzählt, wenn man mal den ganzen Zusammenhang im 4. Mose liest, dass man sie vor Augen hat. Da wird geschildert eine riesige Weintraube, die die zwei Kundschafter halten mussten, weil sie so groß und schwer war. Das ist der Beweis für eine unglaubliche Fruchtbarkeit. Uns erwartet etwas Neues. Aber dann ist da auf einmal der furchtbare Schrecken, den das Volk ergreift, als sie hören, dass es unter den Bewohnern des Landes Riesen gibt, gegen denen gegenüber sich die Kundschafter wie Heuschrecken vorkamen. Das Volk weint die ganze Nacht vor Enttäuschung darüber, dass der Auszug aus Ägypten, der ganze Weg durch die Wüste, vielleicht doch umsonst war. Wir haben uns aufgemacht und jetzt stellen wir fest, wir sind doch zu schwach. Wir können das nicht, das neue Land, einnehmen. Wir können die Bewohner nicht besiegen. Der Glaubensmut ist da aber auch von diesen beiden Kundschaftern, Kaleb und Josua, die das Volk zur Besinnung bringen wollen, indem sie sie an Gott und seine Macht erinnern. Also es ist eine ganze Mischung, eine Unsicherheit, ein Dazwischenhängen in dieser Phase des Aufbruchs. Die Geschichte hängt zwischen unterschiedlichen Emotionen und Erfahrungen, die in einem Aufbruch immer von Bedeutung sind. Wenn ihr als Gemeinde aufbrechen wollt zu etwas Neuem und noch nicht wisst, wohin, dann ist auch das ein ganz normales Gefühl. Gibt es das gelobte Land vor uns, auf das wir uns aufmachen, die Freiheit und die Früchte? Und wie gehen wir mit der Unsicherheit und Angst um, wenn wir Dinge hinter uns lassen und vielleicht auch neu machen und uns vielleicht auch von Dingen verabschieden? Und dann die Frage von Einzelnen, die plötzlich sagen, Leute, seid vorsichtig, wir setzen hier auf das falsche Pferd. Hier die vertraute Gemeindetradition, vielleicht nicht so ganz optimal, aber man weiß, was man hat. Und dann die Sorge, was kommt mit dem Neuen auf uns zu. Mose ging bei seinem Auswahl der Kundschafter sehr planmäßig vor. Es werden Leute bestimmt aus jedem Stamm. Er bezieht alle mit ein. Die Einnahme des gelobten Landes ist nämlich Aufgabe aller. Also nicht nur ein paar wenige bereiten den Neuaufbruch vor, sondern alle werden mit einbezogen. Alle werden eingebunden, wenn es um die Zukunft geht. Und wenn auch eure Gemeinschaft Zukunft einen Prozess weiter nach vorne bringt, müssen alle auch gehört werden. Dann werden alle auch Teil dieses Prozesses. Die Kundschafter sollen sich ein genaues Bild von dem Land machen, seinen Städten, seiner Stärke, die Fruchtbarkeit und so weiter. Welche Ergebnisse bringen sie mit? In der Darstellung der Fakten sind alle 12 Kundschafter sich einig. Es wird nicht so einfach, aber es ist ein fruchtbares Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Die Weintraube steht dafür. Genauso sind sich die Kundschafter darin einig, dass das Volk, das Land von verschiedenen Völkern bewohnt wird, die ganz schön stark sind. Die wollen sich verteidigen, das wird nicht so einfach. Wie stark wird deutlich, als die Riesen geschildert werden? Also Männer wahrscheinlich mit besonderer Körperkraft und Größe. Maus und Elefant, die großen Krieger und wir die Heuschrecken. Wer ist stärker? Wie gesagt, in der Beobachtung dessen sind sich alle einig. Aber völlig anders, und das ist das Entscheidende, sieht es aus im Hinblick auf die Bewertung dieser Fakten. Und da wird es spannend. 10 von den 12 Kundschaftern sagen, also die erdrückende Mehrheit, sagen, es ist unmöglich. Wir können das nicht. Wir haben nicht genug Manpower. Wir sind nicht stark genug. Wir werden das Neue nicht schaffen. Das kennen wir manchmal in solchen Prozessen, auch in Gemeinden oder Gemeinschaften, dass man sagt, Leute, wir haben nicht mehr die Kraft. Wir schaffen das nicht mehr. Wir können nur noch das bewahren, was wir haben. 2 der 10 Kundschafter, Josua und Kaleb, kommen zu einer ganz anderen Deutung der Fakten. Sie sind überzeugt, dass es möglich ist, die Bewohner zu besiegen. Was ist ihr Grund, dass sie anders denken? Sie erinnern das Volk an Gottes Verheißungen. Gott selbst hat versprochen, die Bewohner Kanaans in die Hände Israels zu geben. Deshalb hat er die Israeliten ja überhaupt aus der Sklaverei aus Ägypten geführt. Gott selbst hat alles vorbereitet, damit die Einnahme Kanaans gelingen kann. Gott selbst steht auf ihrer Seite. Und mit Gott an unserer Seite, da gab es noch nie jemand, der uns schaden kann. Das singen wir ja auch in unseren Liedern. Wenn Gott an unserer Seite ist, wer will uns schaden? Es gibt also andere Fakten als die, die wir sehen, rein äußerlich betrachtet, die eine Rolle spielen. Ob eine Gemeinde oder ein Volk eine Neuausrichtung gelingen kann und in ein neues Land gehen kann, das Gott vorbereitet hat. Wenn Gott selbst verheißen hat, uns in den Kämpfen zur Seite zu stehen, werden wir nicht verlieren. Ist Gott mit uns, wer kann wider uns sein? Deshalb ist so ein Prozess auch in der Gemeinde immer ein geistlicher Prozess. Es ist immer ein Prozess des Gebets, des Hörens auf Gott. Wohin möchtest du uns führen? Was hast du für uns vor? Was ist unser gelobtes Land, in das du uns führen willst? Die Kundschaftergeschichte sagt nicht, wir sollen uns kopflos und ohne Berechnung der Kosten in das Abenteuer von etwas Neuem stürzen. Aber sie möchte uns gleichzeitig ermutigen, Gottes Kraft, Gottes Beistand als eine Realität zu sehen, gerade dann, wenn wir seine Verheißung auf unserer Seite haben. Was ist Gottes Verheißung für die landeskirchliche Gemeinschaft in Kiel? Wohin möchte Gott euch führen? Welche Wege hat er für euch vor? dann können wir uns darauf verlassen, wenn wir das herausfinden, wenn wir das erbitten und erbeten, dass wir diese Versprechen Gott auch entgegenhalten. Herr, du hast uns versprochen und jetzt wollen wir Schritte wagen. Martin Luther hat mal etwas schräg formuliert. Er hat gesagt, man muss Gott seine Verheißungen in die Ohren reiben. Also man muss die Verheißungen Gott immer wieder hinhalten, dass er sie hört, in diesem Bild gesprochen. Dranbleiben, hartnäckig sein. Viele von uns haben solche Glaubenserfahrungen gemacht, an Wendepunkten des Lebens oder auch in kleinen Situationen im Alltag. Und das gilt auch für unsere Gemeinden. Wenn Menschen sich auf den Weg machen, betend und hörend und vertrauend, dann wird Gott Wege zeigen, wie es weitergeht. Das habe ich selber in meinem Leben oft erlebt, in Verantwortung, in Werken, in schwierigen Situationen, die Gott mir nicht erspart hat, aber wo er mich immer durchgeführt hat und wo auch immer ein Neuaufbruch geschenkt wurde. Es ist ein Zentralsatz der Reformation, der eine ganz tiefe geistliche Wahrheit ausdrückt. Kirche, dazu gehört Gemeinschaft, muss immer wieder erneuert werden, immer wieder reformiert werden. Wenn sie bleibt, wie sie ist, bleibt sie in ihrem Alten stecken und dann wird das Alte zu einer Gefangenschaft. Dann wird das Alte zu einem Ägypten. Deshalb müssen wir immer wieder aufbrechen. Mit Gottes Zusagen können wir das. Zurück nochmal zur Geschichte. Wie sieht nun die Reaktion des Volkes Israel auf diese unterschiedlichen Berichte? Mit Gottes Verheißung können wir vorausgehen und die anderen sagen, das geht überhaupt nicht. Weil in solchen Fragestellungen werdet ihr auch in dem Prozess stehen. Die einen sagen, das können wir machen, die anderen sind die Zweifler. Das Volk hört nicht auf die Botschafter Josua und Kaleb und auf deren Hinweis. Die Israeliten lassen sich völlig im Blick auf die Umstände in den Bann ziehen. Und es ist herrlich beschrieben in dieser Geschichte, sie drehen durch. Sie heulen die ganze Nacht. Sie schreien. Das Volk weinte die ganze Nacht. Die Angst hält sie derartig im Griff, dass sie keinen vernünftigen Gedanken mehr fassen können. Und am nächsten Morgen passiert, was immer dann passiert, wenn man nicht mehr weiter weiß, man macht sich auf die Suche nach dem Sündenbock. Wer ist schuld an dieser Misere? Wer ist schuldig? Das habt ihr uns eingebrockt. Mose und Aaron, beide sind verantwortlich für den Aufbruch, den Auszug aus Ägypten. Und wer steht hinter den beiden eigentlich, Mose und Aaron? Ist es nicht Gott selber? Ja, Gott selbst ist letztlich verantwortlich für den sicheren Tod, den er uns eingebrockt hat, der uns beim Einmarsch in Kanaan droht. Die Verzweiflung des Volkes zeigt sich in grenzenlosem Selbstmitleid. Wären wir doch in Ägypten geblieben, wären wir doch in der Wüste gestorben, viel besser, als uns so auf den Weg gemacht zu haben. Die Panik Israels ist so groß in diesem Dazwischen, dass ihnen die Sklaverei in Ägypten in einem rosaroten Licht erscheint. Aus dem Sklavenhaus Ägyptens wird auf einmal ein Steakhaus. Da hatten wir doch genug. Früher war alles besser. Kennt ihr das? Früher, das waren noch Zeiten. Liebe Geschwister, das ist in vielem eine Lebenslüge. Früher waren unsere Gemeinschaften voller, das stimmt. Wir hatten Jugendkreise mit vielen jungen Leuten, das stimmt. Manches war besser, aber manches war auch schlechter. Manches war nicht ideal in der Vergangenheit. Und manches lief auch in unseren Gemeinschaften völlig schief. Nun beschließen die beiden, Mose und Aaron als Führer abzusetzen und einen neuen Anführer zu bestimmen, der sie zurück nach Ägypten bringen soll. Und nun passiert etwas in dieser Geschichte und das wird es auf einmal ernst. Die Fortsetzung der Erzählung zeigt, dass dies in den Augen Gottes nicht ohne Konsequenzen bleibt. Als Strafe für ihren Unglauben und ihr mangelndes Vertrauen auf Gottes Zusage wird keiner aus dem Volk die Einnahme des gelobten Landes erleben. Hier und auch an anderen Beispielen in der Bibel wird deutlich, dass Gott unser Verhalten ihm gegenüber auch ernst nimmt. Ob wir etwas erwarten, wenn wir Schritte wagen, oder ob wir im Zweifel verharren. Ob wir Gott ernst nehmen oder nur die Umstände ernst nehmen. Wir sind ihm wichtig, unsere Haltung ist ihm wichtig, unser Vertrauen. Und es schließt auch ein, dass unser Verhalten Konsequenzen hat für uns selbst und für andere. Unglaube, nicht zu vertrauen, ist in Gottes Augen schlimm. Nicht zu vertrauen, dass Gott aus dem Nichts etwas schaffen kann und auch einen Neuaufbruch schenken kann, das ist in Gottes Augen schlimm. Deshalb ist die Kundschafter-Erzählung beides. Sie ist Ermutigung und Warnung für uns. Sie warnt uns davor, die Verheißungen Gottes leichtfertig zu nehmen und nicht gut mit ihnen umzugehen. Sie nicht ernst zu nehmen, Gott nicht zu vertrauen, dass er das kann. Sie erwartet also Glauben von uns. Die Geschichte warnt uns außerdem davor, dass Aufbrüche in unserem Leben immer ohne Risiko verlaufen würden. Nein, es bleibt immer ein Risiko, wenn man sich auf den Weg macht, weil man weiß ja noch nicht so richtig, wie das wird, das Neue. Es ist deshalb immer gut, die Kosten des Neuen zu überschlagen. Wir machen uns auch in diesem Prozess deshalb nicht Hals über Kopf auf den Weg, sondern betend, beratend, vertrauend, im Hören auf Gott und im Hören aufeinander. Seht euch als Gemeinde wie das wandernde Gottesvolk. Und das ist sehr gesund. Wir bleiben unterwegs. Und das erinnert uns an die großen Feste Israels, die Israels immer gefeiert hat. Das ist immer ein Fest des Aufbruchs gewesen. Bis heute feiert Israel die Feste des Aufbruchs. Unsere Feste sind manchmal sehr rückwärtsgewandt. Wir feiern 75 Jahre Posaunenchor oder 50 Jahre Gemeindehausrenovierung oder Glockenturmsanierung oder solchen, ja, Blödsinn, Entschuldigung. Feste der Sesshaftigkeit, der Standfestigkeit, wir waren schon immer da. Israel feiert Feste des Aufbruchs, des Unterwegsseins. Laubhüttenfest. Die Geschichte von den Kundschaftern ist für uns eine große Ermutigung. Sie ermutigt uns, weil sie die Glaubensschritte nicht verschweigt, weil sie deutlich macht, wenn ihr euch auf den Weg macht in einen neuen Aufbruch, das wird nicht so von alleine gehen, da wird es Widerstände geben, das gehört dazu. Aber entscheidend ist, dass ihr Gottes Verheißungen mitnimmt und dass ihr im Hören auf Gott seine Verheißungen hört. Und an uns ist es, diese Verheißungen Gottes zu entdecken. Was möchtest du, Herr, was wir tun sollen? Dieses Gebet möchte ich euch und Ihnen mitgeben, dass wir unsere Entscheidungen, Sie und ihr eure Entscheidungen auf diese Verheißungen Gottes gründet. Und deshalb ruft Josua uns auf, angesichts dieses Neuanfangs und dieser Neuanfänge des Lebens. Der Herr aber ist mit euch. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht.